den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Erst vor 3 Tagen waren wir mit dem Podcast in Damaskus und sahen uns dort mit der blutigen Bürgerkriegsgegenwart des Jahres 1925 konfrontiert. Am 1. November schaute nun der hamburgische Korrespondent gleichfalls in die syrische Hauptstadt, dabei aber zurück ins Jahr 1898, als Kaiser Wilhelm II. Damaskus einen Besuch abgestattet hatte und malte dabei das gewaltig weich gezeichnete Bild einer orientalischen Märchenmetropole. Nostalgisch verklärt an den Erinnerungen des deutsch-baltisch-österreichischen Reiseschriftstellers Bernhard Stern Szana, der seine Majestät damals angeblich begleitete, mutet ferner nicht nur die eigene Bedeutsamkeit im Reisetross an, sondern auch der Blick auf die vermeintliche Herrlichkeit der Kaiserzeit. Dass sich der Autor aus dieser zumindest den exzessiven Franzosenhass bewahrt hat, dokumentiert sich spätestens im letzten Satz. Ihn, wie auch alle zuvor, liest Rosa Loy.
Mit Kaiser Wilhelm in Damaskus. Reiseerinnerung von Bernhard Szana. Vor 27 Jahren war es, da stand ich auf dem Balkon des Telegrafenamtes von Damaskus und sah auf ein malerisches, ungewöhnliches Bild in den Straßen der alten Sarazenhauptstadt. In offenen Wagen fuhren durch das buntfarbige Spalier von Orientalen in faltigen Gewändern und von Europäern in blitzenden Uniformen Kaiserin Auguste Victoria und Kaiser Wilhelm II. Ein glühender Novembertag lag über der Stadt. In diesem Lande ist eigentlich der Mai der schönste Monat, und dann entfaltet sich die Blüte der Gärten, die die Stadt zu einer paradiesischen gemacht und ihr den Beinamen gegeben haben, Aufenthalt der Seligen, oder auch im noch üppigeren orientalischen Blumenstil den Namen »Das Muttermal auf der Wange der Welt«. Im wunderschönen Monat Mai ist es, wo die Nussbäume hier in vollem Laube stehen und der Wein von Baum zu Baum sich rankt, wo das saftige Gras sich wie ein dicker Teppich über die Erde rollt, die Granaten glühen und die Aprikosenbäume unter der ungeheuren Last ihrer Früchte ihr Haupt beugen müssen. Diesmal war es im November wie im Mai, und Damaskus prangte wie der Baumgarten, mit dem der Prophet das Paradies vergleicht. Und diese Bäche fließenden Wassers murmelten in den Gutas, jenen Gartenhainen, die Mohammed, als er sie meilenweit in der Umgebung von Damaskus zum ersten Male erblickte, so entzückten, dass er ihretwegen von der Eroberung der Stadt Abstand nahm, indem er sagte, er wolle dem Islam nicht ein zweites, ein irdisches Paradies verschaffen, das eine Konkurrenz für das Himmlische werden könnte. Nichtsdestoweniger wurde Damaskus später doch von den Moslems erobert und dann eine der berühmtesten und heiligsten Städte in den Reichen des Islams, vor allem aber eine der schönsten. Gelegen ist sie ja wunderbar, ein reizender Fleck Oase am westlichen Rande der trostlosen syrischen Wüste, die sich zwischen Arabien und Mesopotamien ausdehnt, auf den übrigen Seiten von Bergen umgeben, den Vorläufern des Anti-Libanon, dem Rücken des Djebel Aswad und des Mania. Aus den Schluchten dieser Berge strömen den Gutas die erquickenden Bäche zu, unter ihnen der schon bei den Griechen berühmt gewesene Chrysoroas oder Goldstrom, dem die Araber aber den Namen Barada, der kalte Bach, gegeben haben. Man sah es dem Kaiser und der Kaiserin an, wie sehr auch sie das herrliche Stadtbild und die märchenhafte Umgebung begeisterten. Der Kaiser war in seiner stolzen Imperatorenuniform mit dem blitzenden Helm und dem funkelnden Adler, die Kaiserin in hellem Sommerkleid. Der Aufenthalt in Syrien zählte zu den stolzesten Tagen Wilhelms II. Damals hatte der Kaiser als sein eigener Kanzler die schönsten politischen Triumphe errungen, und seine sichtbaren Erfolge trösteten ihn über den Spott der Engländer, die ihn anlässlich seiner Reise nach Konstantinopel und Jerusalem zum kaiserlichen Commis Voyageurs ernannt hatten. Die Bagdad-Bahn war den Deutschen gesichert, die wirtschaftliche Hegemonie im Orient gewonnen. In Damaskus und Jerusalem hat Kaiser Wilhelm damals, nachdem er die türkische Regierung für die deutsche Politik erwärmt hatte, auch die Herzen der Völker Arabiens erobern wollen. Deshalb bewegte sich der Kaiser ununterbrochen unter den Eingeborenen. Ihn schreckten nicht die engen Gassen mit ihren Staub und Schmutz, die Damaskus zu einer orientalischen Stadt machen, die sich in dieser Beziehung trotz ihrer Größe und ihrer Zahl von 200.000 Bewohnern nicht von den anderen Städten des Morgenlandes unterscheidet. Allerdings, wenn man die Schwelle eines dieser äußerlich kahlen, fensterlosen Lehmhäuser überschritten hat, dann tritt man mit einem Male in jene Welt ein, wo sich zur Zeit der Umayyaden die wunderbaren Märchengeschichten abspielten und wo man noch heute, nur durch eine dünne, lockere Wand vom modernen Treiben getrennt, das Leben mittelalterlicher Romantik leben kann. Hier befinden sich auch noch in den Höfen und Galerien mit gepflastertem Steinboden rund um die Springbrunnen die alten arabischen Einrichtungsstücke der Damaszener Patrizierfamilien. Kaiser Wilhelm hatte den Wunsch ausgesprochen, eine echte Musharabi-Einrichtung kennenzulernen, und einer der Mimindare, der ihm beigegebenen Ehrenkavaliere, mein alter Freund Oberst Sadiq Bey Amansadeh, lud den Kaiser und die Kaiserin in sein Wohnhaus. Dieser Oberst Sadiq war aus Damaskus gebürtig. Als junger Offizier hatte er in Berlin gelebt und in 6 Monaten das Deutsche vollkommen erlernt. Er war Adjutant des Sultans geworden und in hoher Gunst, bis er auf Betreiben seines eigenen Schwagers, des berühmten und berüchtigten Favoriten Izzet, bei Abdul Hamid in Ungnade fiel. Als es sich aber darum handelte, für Kaiser Wilhelm eine deutsch sprechende Gesellschaft von Ehrenkavalieren beizustellen, fand man doch keinen besseren als Sadiq, der überdies, wie gesagt, ein gebürtiger Damaszener war. In Damaskus konnte der deutsche Kaiser noch manches andere Opfer der Tyrannei seines Freundes Sultan Abdul Hamid II. Antreffen. Der Wali von Damaskus, der im Namen des Sultans den Kaiser hier bewirtete, war ein Verbannter, der frühere Polizeiminister Nasim Pascha, der ebenfalls auf den Rat Izzets hin aus dem Amt gejagt worden war, weil er es gewagt hatte, dem Sultan ein Projekt liberaler Reformen vorzulegen. Und der Hauptehrenkavalier des Kaisers, Cevat Pascha, wie Sadiq ein Sohn von Damaskus, Verfasser einer Geschichte der osmanischen Armee in türkischer und französischer Sprache, war der dritte aus Stambul hierher verbannte Würdenträger, ein gestürzter Großwesir. Und als ich im Gefolge des Kaisers zu den Ruinen von Palmyra wanderte, konnte ich noch ein ganzes Dutzend berühmter Damaszener nennen, die einst am Sultanshofe große Rollen gespielt hatten, jetzt aber in ihrer Heimat als vom Kalifen Verbannte in seinem Namen dem deutschen Kaiserpaare die Honneur machten. Dem Empfange des Kaiserpaares im Hause Sadiqs wohnte ich auf Einladung des Hausherrn bei. So unansehnlich das Haus von außen erschien, so schön war es im Innern. Da standen im Garten Orangen- und Zitronenbäume neben Gruppen von Granatbäumen und im Lewan, der Halle mit Spitzbögen, wie sie in den vornehmen Damaszenerhäusern üblich ist, wurden Kaffee und Tschibuk von auserlesener Güte gereicht. Dann kramte der Gastgeber seine schönsten Schätze aus. Das waren die Waffen seiner Ahnen, die mit Sultan Soliman gegen Wien gezogen waren. Einer der Vorfahren Sadiqs hat sein Grab in Hadersdorf bei Wien gefunden und eine Tafel auf dem dortigen Friedhof nennt noch seinen Namen. Nach dem Besuch bei Sadiq gab es einen Spaziergang durch den Bazar von Damaskus. Hier entrollte sich das ganze Leben dieser bunten, großen Stadt, die gleichsam die Oase für die Wanderer der Wüsten und die wichtigste Durchzugsstation für die Pilger nach Mekka ist. Von den historischen Bauwerken der alten Stadt ist nur noch die Ruine der Moschee der Umayyaden übrig geblieben. Auch sie war knapp vor der Ankunft des Kaiser Wilhelm von einem Erdbeben heimgesucht worden und der Ex-Großwesir Cevat Pascha verteilte die kostbaren Mosaiken, die aus den Mauern gesprungen waren, als Andenken an den Kaiser und seine Begleiter. Das Volk aber sah in dem Naturereignis ein böses Omen für den Kaiser wie für die Stadt, und die orientalischen Geschichtsschreiber werden dieses schlimme Anzeichen dereinst als begründet bezeichnen in ihren Werken, die sich so gern auf Zeichen und Wunder aufbauen. Die Jahre, die seither vergangen sind, haben tatsächlich weder dem Kaiser noch dem Ort Glück gebracht. Wilhelm ist im Exil und Damaskus, der Aufenthalt der Seligen, in der Faust eines harten Feindes.
So soll der Sultan Abdülhamid II. Auf die Kritik, sich mit den Deutschen einzulassen, reagiert haben. Es hat keinen Sinn, meine Freundschaft mit dem deutschen Kaiser zu bekritteln, denn die Deutschen nützen mir so sehr, wie ich es zulasse, während das übrige Europa mir schadet, wo es kann. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.